Ihr Lieben, der Sonntag hat tatsächlich alles verändert. Der Sieg des Teufels wurde durch Jesus zu einer Niederlage. Das römische Imperium konnte Jesus nicht im Grab halten, denn er ist der Sieger. Der Tod wurde überwunden, weil Jesus auferstanden ist. Die Jünger, die an Karfreitag noch verängstigt weggelaufen waren, bekennen nun mutig, dass Jesus lebt. Ihre Tränen sind getrocknet, grenzenlose Freude ist zu spüren, denn Ostern hat alles verändert. Ich glaube, dass es in der Geschichte der Menschheit tatsächlich nur zwei große Revolutionen gab. Nur zwei Ereignisse haben das Leben der Menschen unwiderruflich für immer verändert. Die erste Revolution wurde dadurch ausgelöst, dass Menschen vor Urzeiten mit dem Ackerbau begannen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Menschen Jäger und Sammler gewesen. Sie hatten immer nur von einem Tag auf den nächsten gelebt. Sie waren ständig unterwegs, weil sie den Tierherden hinterherjagen mussten. So etwas wie ein Zuhause kannten sie nicht. Aber dann bemerkte jemand, dass etwas passiert, wenn man ein Samenkorn in die Erde legt und wartet. Im Norden Afrikas soll dieses Experiment vor Tausenden von Jahren zum ersten Mal durchgeführt worden sein. Normalerweise verrotten die Dinge, wenn man sie in die Erde legt. Aber hier geschah was anderes. Irgendetwas im Boden erweckte das Samenkorn zum Leben. Es brach sich einen Weg an die Oberfläche. Es wuchs zu einer Pflanze empor. Es brachte neue Frucht. Es erfüllte seine Bestimmung, indem es starb und neues Leben hervorbrachte. Leider wissen wir heute nicht mehr, wer genau dieses Genie war, das das zum ersten Mal entdeckte. Aber er oder sie hat das Leben der Menschen auf der Erde grundlegend verändert. Von da an mussten die Leute nicht mehr ihrer Beute hinterherjagen. Sie mussten nicht mehr von einem Tag auf den nächsten leben und fürchten, trotzdem hungrig zu bleiben. Es entstanden Dörfer und Städte, die von den Feldern lebten, die sie bewirtschafteten. Das Handwerk bildete sich, Werkzeuge wurden geschaffen, Kunst und Architektur entwickelten sich. Es entstand ein Zuhause. Jede menschliche Zivilisation basiert auf dieser einen Beobachtung, die Jesus mal so zusammengefasst hat. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Das war die erste große Revolution der Menschheit. Ihr folgte viele tausend Jahre später eine zweite. Diesmal kennen wir den Namen des Revolutionärs. Wir wissen, wo er lebte, wir wissen, wie er lebte, wir wissen, was er alles lehrte und wir wissen, wie er starb. Jesus wurde getötet, damit wir leben. Er opferte sich auf, damit etwas Neues auf diesem Planeten entstehen konnte, denn er wusste, dass es keine Ernte ohne Opfer geben wird. Aber vor allem wusste Jesus, dass durch seine Auferstehung eine Lawine losgetreten würde. Er sprach von einer reichen Ernte, die seine Jünger einbringen würden, so viel Frucht, dass nicht genug Erntehelfer da sein würden. Und tatsächlich hat sich seit Ostern die Zahl der Jünger vervielfacht. Keine andere Bewegung auf der Erde zählt so viele Anhänger wie die Jesusbewegung. Mehr als 2 Milliarden Menschen nennen sich heute Christen. Ihr Glaube basiert darauf, dass das Weizenkorn Jesus in den Boden gelegt wurde und zum neuen Leben erwachte. Nur leider ist es vielen von ihnen gar nicht so richtig bewusst. Darum wollen wir uns heute neu daran erinnern, dass unser Glaube vor allem darin besteht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wir haben diese Erinnerung genauso nötig wie die Korinther. Die Gemeinde dort hatte nur 20 Jahre nach dem Osterfest, nach dem ersten Osterfest, die Bedeutung dieses Festes schon wieder vergessen. Paulus schreibt ihnen deswegen in seinem Brief: Das also ist unsere Botschaft. Gott hat Christus vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch behaupten, dass die Toten nicht auferstehen werden? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Und wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn, noch euer Glaube. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen, und wer im Vertrauen auf Christus gestorben ist, ist dann verloren. Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der Welt. Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden, und als der erste Auferweckte gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen einzigen die Auferstehung. Wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden wir alle zum neuen Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Für viele Menschen lautet die Botschaft von Ostern heute nur noch: Der Frühling kommt, die Blumen blühen, das Leben geht weiter, alles wird gut. Das klingt schön, ist aber irgendwie weit weg von dem entfernt, was Jesus durch sein Opfer erreichen wollte. Seine Revolution geht viel tiefer und weiter. Denn Ostern möchte nicht nur unsere Stimmung aufhellen, dieses Ereignis möchte uns grundlegend verändern. Es will damit, dass wir sterben, damit wir endlich anfangen zu leben. Es will, dass wir ein Teil der Revolution werden. Darum erstens loslassen, um zu empfangen. Ich treffe nicht wenige Christen, die von ihrem Christsein mehr oder weniger enttäuscht sind. Es tut sich nichts in ihrem Leben. Sie wollten durch Jesus gesund werden, leiden aber weiterhin unter ihrer Krankheit. Sie wollten ein besseres Leben mit Jesus führen, wurden ihre Probleme aber durch den Glauben nicht richtig los. Jesus scheint sie einfach nicht im Gebet zu hören. Zweifel kommen auf, ob er überhaupt von den Toten auferstanden ist. Vielleicht kennst du das. Dann darfst du wissen, dass du nicht der Einzige bist, dem solche Gedanken kommen. Es gibt viele Christen, die damit zu kämpfen haben. Schon den Korinthern musste Paulus schreiben: Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der Welt. Der Grund für dieses Dilemma ist immer derselbe. Wir halten am alten Leben fest und sind nicht bereit, loszulassen. Wir unterstellen unser Leben nicht Jesus und seinem Reich. Es geht uns in erster Linie immer nur um uns. Aber wenn wir den lebendigen Christus im Alltag erfahren möchten, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen so wie Jesus unser altes Leben verlieren, bevor wir unser neues Leben finden können. Jesus sagt: Wer mir nachfolgen will, der muss sich und seine Wünsche aufgeben. Er muss mir auf meinem Weg über Kreuz und Auferstehung folgen. Oswald Chambers fragt in seinem Andachtsbuch daher: Warst du eigentlich schon bei deinem weißen Begräbnis? Kannst du den Tag benennen, an dem dein altes Leben endete und dein neues Leben begann? Manche von uns haben an diesem Tag sogar selbst ein weißes Hemd getragen, weil sie ihre Entscheidung für ein neues Leben mit ihrer Taufe bekräftigt haben. Anderen ging es vielleicht wie dem Apostel Thomas. Sie sind dem Auferstandenen begegnet, haben ihre Zweifel an den Nagel gehängt und endlich bekannt: Mein Herr und mein Gott, ich will dir gehören. Vielleicht ging es dir aber auch so wie mir. Du hast eine besondere Berufung von Jesus empfangen. Er wollte, dass du Pastor wirst oder Evangelist, Gemeindeleiter oder Diakon, Jungscher Helfer oder Musiker der Gemeinde. Das hat dich Opfer gekostet. Du musstest Zeit, Kraft und Geld in Gottes Reich investieren. Du hast viele deiner Wünsche aufgegeben. Du hast losgelassen, um etwas Neues zu empfangen. Du bist damit ein Teil der großen Revolution von Jesus geworden. Und du hast Frieden mit deinem Gott geschlossen. Du hast erlebt, wie Gott sein Reich weiter mit dir baut. Und du weißt jetzt, dass du ewig mit ihm leben wirst. Wunderbar. Bei dir ist tatsächlich nicht mehr Freitag. Bei dir ist der Sonntag angebrochen. Doch wenn du dich jetzt in keinem dieser Beispiele, die ich gebracht habe, wiedergefunden hast, dann möchte ich dir diese Frage mit nach Hause geben. Und die Antwort ist so entscheidend, ob Ostern wirklich seine Kraft bei dir entfalten wird oder nicht. Die Frage lautet: Soll denn nun weiter dein Wille geschehen oder soll sein Wille geschehen? Schau dir dazu bitte nochmal die Unterschiede zwischen Jesus und unseren Lebenszielen an. Die meisten Menschen möchten angesehen und beliebt sein. Jesus wurde verachtet und missverstanden. Die meisten möchten sportlich und gesund sein. Jesus war mit Leiden vertraut und ertrug viele Schmerzen. Die meisten möchten erfolgreich sein. Jesus hat sich zum Diener aller Menschen gemacht. Die meisten wollen ihr Leben um jeden Preis behalten. Jesus hat seines geopfert. Ostern beweist uns, dass der Weg von Jesus der bessere ist. Durch ihn ist etwas ganz Neues und Wunderbares entstanden. Es wurde ein Leben geboren, wie Gott es sich vorstellt. Es wurde ein neuer Maßstab gesetzt, eine Revolution begann. Und ich wünsche dir, dass du mit Paulus über dein Leben sagen kannst: Ich gehöre zu Christus und bin ein neuer Mensch geworden. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Ein Detail in den Ostergeschichten hat mich immer fasziniert. Warum behielt Jesus eigentlich die Narben seiner Kreuzigung? Warum war sein neuer Körper nicht perfekt? Sicherlich hätte er doch jeden Körper haben können, den er sich wünschte nach seiner Auferstehung. Und doch wählte er einen, der hauptsächlich aufgrund der Narben, die man sehen und berühren konnte, identifizierbar war. Warum? Aus der Sicht des Himmels stehen diese Narben für das schrecklichste Ereignis, das in der Geschichte dieses Universums geschehen ist. Und das soll nicht vergessen werden. Aber selbst dieses Grauen wird durch Ostern zu einer bloßen Erinnerung. So machen mir die Wundmale von Jesus Mut. Denn mit ihnen darf ich hoffen, dass die Tränen, die wir vergießen, und die Schicksalsschnägel, die uns ereilen, die Verletzungen unserer Gefühle, die Trauer über verlorene Freunde und geliebte Menschen, dass all das auch bei uns durch Ostern zu einer blassen Erinnerung wird, wenn wir es endlich wagen, loszulassen und das neue Leben zu empfangen. Darum zweitens, sterben, um zu leben. Das älteste Gesetz in Rom besagte, dass kein Leichnam innerhalb der Stadtmauern begraben oder verbrannt werden durfte. Man hatte nämlich Angst vor den Toten. Sie bekamen sogar ihre eigene Stadt, die Nekropolis, die Stadt der Toten vor den Toren von Rom. Diese Angst sollte sich nach Ostern dramatisch verändern. Denn Paulus schreibt: Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden, und als der erste Auferweckte gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Die Lottozahlen gibt es immer ohne Gewähr, aber Ostern gibt es nur mit Gewähr. Denn seit Ostern ist sicher, dass wir alle einmal auferstehen werden. Jesus hält die Schlüssel zum Totenreich in seiner Hand, und wenn er ruft, dann wird keiner im Grab bleiben, keiner. Ob uns das passt oder nicht, spielt keine Rolle, wir werden alle auferstehen. Das Verhalten vieler Menschen gegenüber ihren verstorbenen Angehörigen hat sich seit diesem Wissen in den meisten Gesellschaften der Welt verändert. Friedhöfe wurden mitten in den Dörfern und Städten errichtet, oft sogar direkt neben der Kirche. Manche berühmte Christen wurden sogar in den Kirchen beigesetzt. Die Toten machten den Lebenden keine Angst mehr wegen dem, was am Sonntag an Ostern geschehen ist. Im Laufe der Zeit verdrängte der Glaube an ein Leben nach dem Tod manchmal sogar den gelebten Glauben im Alltag. Jesus wurde nur noch als Mittel gesehen, um diesem Leben hier irgendwie zu entfliehen. Auch die Vehemenz, mit der die Kirche die Existenz eines Lebens nach dem Tod lehrte, hatte ihre Schattenseiten. Diese Lehre wurde oft dazu missbraucht, um Menschen dazu zu bringen, aus Angst Christ zu werden oder zu bleiben. Origenes sagte schon: Die buchstäblichen Schrecken der Hölle sind zwar so, wie sie verkündigt werden, falsch. Sie sollten aber weiter verbreitet werden, um den einfacheren Gläubigen Angst zu machen. Ich möchte es daher lieber mit Henry Nouwen halten. Er erzählt von einem Zwillingspaar, das sich vor seiner Geburt im Leib der Mutter unterhält. Die Geschichte ist zwar fiktiv, aber ihr werdet sehen, sie spiegelt einiges von dem, wie wir auch manchmal mit Ostern umgehen. Die Schwester sagt zu ihrem Bruder im Bauch der Mutter: Ich glaube an ein Leben nach der Geburt. Der Bruder widerspricht ihr energisch: Nein, das hier ist alles. Hier ist es schön dunkel und warm und wir halten uns bitte an die Nabelschnur. Darüber hinaus gibt es nichts. Aber das Mädchen gibt nicht nach. Es muss doch mehr geben als diesen dunklen Ort hier. Es muss etwas geben, wo Licht ist und wo wir uns frei bewegen können. Aber sie kann ihren Bruder nicht überzeugen. Nach längerem Schweigen sagt sie zögernd: Du, ich glaube sogar noch mehr. Ich glaube, dass wir eine Mutter haben. Jetzt wird der Bruder wütend. Eine Mutter? Was du für ein dummes Zeug da redest. Ich habe noch nie eine Mutter gesehen und du auch nicht. Wer hat dir denn sowas in den Kopf gesetzt? Dieser Ort hier ist alles und mehr gibt es nicht. Warum willst du immer noch mehr? Hier ist es doch gar nicht so übel. Genieß die Wärme und Geborgenheit. Wir haben schließlich alles, was wir brauchen. Die Schwester ist von der Antwort ihres Bruders ziemlich erschlagen. Doch schließlich fängt sie wieder an. Aber spürst du nicht ab und an diesen gewissen Druck? Das ist manchmal ziemlich schmerzhaft. Und weißt du, ich glaube, dass dieses Wehtun dazu da ist, um uns auf einen anderen Ort vorzubereiten. Einen Ort, wo es viel schöner ist als hier, wo es hell und geräumig ist, wo wir laufen werden und wo wir unsere Mutter sehen können. Das wird wunderbar und aufregend sein. Ich finde diese Geschichte so schön, weil sie genau das spiegelt, was mir an Ostern wichtig ist. Im Grunde meines Herzens möchte ich unbedingt an diese Osterberichte glauben. Etwas in mir wehrt sich entschieden gegen die Herrschaft des Todes und glaubt darüber hinaus. Und ich spüre diese Sehnsucht bei vielen Menschen. Sie steckt doch tief in uns drin. Wir wehren uns gegen die Vorstellung, dass der Tod das letzte Wort haben soll. Schon die ägyptischen Pharaonen ließen sich mit Juwelen und Streitwagen in Pyramiden verstecken, um sich auf ein Leben nach dem Tod vorzubereiten. Andere lassen heute ihren Sarg doppelt versiegeln und wieder andere lassen ihre Leiche für die Zukunft einfrieren. Das hilft natürlich alles wenig, aber es zeigt, dass wir es nicht wahrhaben wollen, dass der Tod unsere letzte Station ist. Wir wollen etwas anderes glauben und wir dürfen das auch. Ich denke dabei auch an die Freunde, die wir im letzten Jahr verloren haben. Es ist noch immer schmerzlich, dass der Tod sie aus unserer Mitte gerissen hat. Und ich weiß nicht, ob dieser Schmerz je hier vergehen wird. Aber genau das führt doch dazu, dass Ostern wahr sein soll. Denn damit ist das Versprechen verbunden, dass wir eines Tages unsere Freunde wiedersehen werden. Jesus hat an Ostern bewiesen, dass er so viel stärker ist als der Tod und er wird kommen und den Tod ganz vernichten. Dann werden die, die an ihn hier geglaubt haben, in einer Welt leben, in der es keinen Tod mehr gibt und kein Leid. Dass das einmal Wirklichkeit wird und dass Jesus den Kampf gegen die Feinde Gottes gewinnen wird, das verbirgt uns seine Auferstehung. Das verbirgt uns Ostern. Und wenn du im Moment leidest und traurig bist, dann denk immer daran, es ist noch Freitag, aber auch dein Sonntag kommt. Drittens, verloren, um gerettet zu werden. Ich weiß, dass wir uns manchmal ziemlich verloren fühlen in einer Welt, die von Ostern nichts mehr versteht und die von Jesus nichts mehr wissen will. Sie sieht immer nur den Freitag, wie die Jünger frühmorgens am Ostersonntag. Jesus ist längst auferstanden, aber die Jünger können es nicht fassen. Maria weint, weil sie denkt, dass man den Leichnam gestohlen hat. Petrus ist erschüttert, weil er nicht weiß, was Jesus wohl zu seinem Verrat an Karfreitag sagen wird. Thomas zweifelt, obwohl er schon einmal jemanden von den Toten hat auferstehen sehen. Nur Johannes kommt zum Glauben an Jesus, als er das leere Grab sieht. Er spürt, was Paulus später so beschreibt. Wenn Christus nicht auferweckt worden wäre, dann hätte unser Glaube und unsere Verkündigung keinen Sinn. Unsere Schuld wäre dann nicht von uns genommen und wer im Vertrauen auf Christus gestorben ist, wäre dann verloren. Diese 11 Männer, die Jesus in seiner Todesstunde im Stich gelassen haben, die waren an Karfreitag verloren. Sie ergaben sich in ihr Selbstmitleid, in ihren Frust und in ihre Trauer. Aber am Ostersonntag wurden sie gerettet. Ihr Glaube ergab auf einmal einen Sinn. Ihre Trauer weichte einer unbeschreiblichen Freude. Ihr Selbstmitleid verwandelte sich in Mut. So berichtet Lukas am Ende seines Auferstehungskapitels: Dann kehrten die Jünger voller Freude nach Jerusalem zurück. Dort brachten sie die ganze Zeit im Tempel zu und priesen Gott. Merkt ihr, das ist eine völlig veränderte Gruppe, die nun an der Seite eines veränderten Petrus steht. Und so können sie einige Wochen später an Pfingsten sogar mutig verkündigen: Das ganze Haus Israels wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr an Karfreitag gekreuzigt habt. Da liegt keine Zaghaftigkeit mehr in diesen Worten, da ist kein Zögern und Zaudern mehr. An diesem Tag kommen 3000 Menschen zum Glauben. Die Apostel setzen damit eine Bewegung in Gang. Unzählige Menschen werden zu Nachfolgern des Mannes, der den Tod besiegt hat und der die Verlorenen rettet. Sie alle können gar nicht genug über Jesus hören. Und die Jünger können auch gar nicht damit aufhören, von Jesus weiterzuerzählen. Man fängt an, sie Christen zu nennen, denn Christus ist ihr Vorbild und ihre Botschaft. Sie predigen Jesus Christus als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Nicht, weil sie kein anderes Thema hätten, sondern weil sie mit diesem Thema an kein Ende kommen. Was also rettete und veränderte damals die Apostel? Ganz einfach. Sie sahen Jesus. Es wurde Ostern bei ihnen. Sie begegneten ihrem Messias. Ihre Sünde kollidierte mit ihrem Retter und ihr Retter siegte an Ostern. Die Apostel wurden durch eine Erkenntnis bewegt, die sie wie ein Blitz durchfuhr. Der, der sie eigentlich zur Hölle hätte schicken müssen, der ging für sie in die Hölle. Und er kehrte zu ihnen zurück, um sie alle freizusprechen. In den folgenden Jahren sollten sie viel erleben auf ihrem Weg mit Jesus. Sie würden viele Nächte in der Fremde verbringen, Hunger würde sie quälen, Regen würde sie bis auf die Haut durchnässen. Man würde sie mit Steinen bewerfen und verletzen, sie würden Schiffbruch erleiden, ausgepeitscht werden und viele andere Qualen erdulden. Doch im Schatz ihrer Erinnerung gab es diesen einen Augenblick, der ihnen half, durchzuhalten. Sie haben Jesus gesehen. Den Verratenen, der am Ostersonntag zu seinen Verrätern zurückkehrte. Nicht, um sie zu bestrafen, sondern um sie auszusenden. Nicht, um sie für ihr Vergessen zu tadeln, sondern um sie daran zu erinnern, dass der, der tot war, jetzt lebt. Und dass die, die schuldig waren, Vergebung empfangen haben. Und genau das ist es, was Jesus auch dir heute schenken möchte. Ihm geht es nicht nur darum, dass du diese Geschichte kennst. Er will dich retten, wenn du dich verloren fühlst. Darum sag Jesus, was du auf dem Herzen hast, wie Thomas. Er wollte erst an Jesus glauben, wenn er mit seinen Fingern die Wundmale Jesu berührt hätte. Und Jesus erlaubte es ihm. Oder schau Jesus so tief in die Augen, wie Petrus es tat. Es sind dieselben Augen, die die Dämonen verjagten und den Teufel in die Flucht schlugen. Und diese Augen retteten Petrus das Leben. Und nun schauen sie heute auf dich und warten auf dich. Sie warten darauf, dass du erkennst, dass du Jesus mehr brauchst als alles andere auf dieser Welt. Denn er will auch deinen Freitag in einen Sonntag verwandeln. Diese Hoffnung verändert die Dinge. Darum fingen die ersten Christen auch bald damit an, sich am Sonntag zum Gottesdienst zu treffen und nicht mehr am Sabbat, wie sie es gewohnt waren. Die Nachfolger von Jesus fingen an, sich selbst als eine Art Auferstehungsgemeinschaft zu verstehen. Und Johannes nannte den Sonntag den Tag des Herrn. Der Gott, der an Ostern neues Leben erschaffen hatte, der sollte das an jedem Sonntag in ihrer Mitte wiederholen. So wird an jedem Sonntag bis heute Hoffnung freigesetzt. Dabei geht es nicht um die Hoffnung, dass das Leben schon irgendwie gut werden wird. Nein, es geht um die Hoffnung, etwas sterben zu lassen, damit etwas Bedeutenderes geboren werden wird. Wir lassen unsere Selbstsucht, unsere Sünde, unsere Angst und Habgier und was dich auch immer quält und bindet, los. Und Jesus schenkt uns ein neues Leben, das von Lieben, von Friede und von Freude geprägt ist. Das passiert nicht von heute auf morgen. Nicht so plötzlich, wie wir uns das vielleicht wünschen. Es wiederholt sich aber an jedem Sonntag. Jeder Sonntag verändert uns, damit Ostern bei uns wird. So bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, wie wir die Geschichte der Menschheit betrachten können. Wir können uns weiterhin auf die Kriege und die Gewalt und die erbärmlichen Verhältnisse in dieser Welt, auf die Schmerzen und Tragödien und den Tod konzentrieren, auf Freitag eben. Von diesem Standpunkt aus erscheint Ostern wie eine märchenhafte Ausnahme, ein erstaunlicher Widerspruch zu allem, was wir sonst um uns herum erleben. Wir könnten die Welt aber auch mal andersrum betrachten. Wenn wir von Ostern als der einzigen unwiderlegbaren Tatsache ausgehen und sehen, wie Gott mit denen umgeht, die er liebt, und dann doch die Geschichte verändert, dann wird die Geschichte der Menschheit zu einem Widerspruch und Ostern wird zu einer Vorschau auf die Realität. Und dann fließt Hoffnung wie ein Strom in unser Herz. Wenn Gott an Ostern Jesus von den Toten auferwecken konnte, dann ist für ihn doch alles möglich. Darum lass dich bitte nicht mehr von den vielen Freitagen um dich herum niederdrücken. Dein Sonntag ist längst da. Amen.